Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie mit dem Wochenspruch der kommenden Woche. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Aus Epheser 2, Vers 19. Ich finde es einen wunderbaren Zuspruch und ein großes Geschenk für unser Leben. Ich hoffe, dass wir uns einfach immer öfters an diesen Zuspruch erinnern können und daraus auch große Kraft tanken können. Wenn Sie sich gefragt haben, warum so viele junge Menschen in grauen T-Shirts da vorne sitzen, kann ich Ihnen das leicht beantworten, denn das ist das Freizeitteam für die Jugendfreizeit der Gemeinde. Ich gehöre auch dazu, deswegen habe ich auch so ein graues T-Shirt an. Genau, und wir werden heute hier in diesem Gottesdienst eingesegnet, aber später noch mal ein bisschen mehr zu der Freizeit. Da werden wir noch mal mehr erfahren. Genau, predigen wird heute Bernd Böth. Genau, und jetzt würde ich gerne noch wissen, ob irgendjemand heute Morgen an diesem Sonntag Geburtstag hat. Der möge sich bitte melden. Das ist schade. Dann starten wir mit dem ersten Lied, Leuchtturm.
Thank you. Ich möchte Sie bitten, mit mir zusammen den Psalm 84 zu lesen. Und er steht unter der Nummer 735. 735. Wir lesen 1 und 2. Ich höre gerade, das Blätterngeräusch hat nachgelassen. Ich beginne. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Sie lesen bitte die eingerückten Zeilen. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an dein Antlitz des Gesalbten.
Denn mein Tag in deinen Wohnungen ist besser als sonst Haus.
Ich will lieber die Türen hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen. Wir beten. Herr, unser Gott, himmlischer Vater, du hast uns eingeladen zu diesem Gottesdienst. Hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen mit all unseren Sorgen und Lasten. Wir sind ganz unterschiedliche Menschen hier, aber was uns verbindet, das bist du. Ja, Gott, wir verlassen uns auf dich und deine Barmherzigkeit. Wohin könnten wir uns sonst wenden mit dem, was uns alles belastet? Wir bringen vor dir unsere Versäumnisse und Verfehlungen, wo wir uns einander gerieben, einander verletzt, einander verachtet und wo wir gesündigt haben. Wir bitten dich um Vergebung. Wir vertrauen dir wie ein Vater, der sorgt für seine Kinder, wie einen guten Hirten, der sorgt für seine Schafe. Du weißt, was jeder Einzelne von uns braucht, getröstet, ermutigt, erinnert und gerufen werden von dir, stille werden können und Ruhe finden. was es auch ist, du kannst es uns geben. Wir nehmen uns einen Moment Zeit, dass jeder ganz persönlich mit dir sprechen kann. Der Herr hört und nimmt unsere Gebete an, und wir bitten dich, Herr, erbarme dich. Im 2. Thessalonicher steht, der Herr ist treu, der wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Allein Gott in der Höhe sei er.
Ich lese aus Johannes 6, die Verse 1 bis 15. Jesus macht mehr als 5000 Menschen satt. Bald darauf kam Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, denn sie hatten die Zeichen gesehen, die er an den Kranken vollbrachte. Jesus stieg auf einen Berg und setzte sich dorthin, zusammen mit seinen Jüngern. Es war kurz vor dem Passafest, dem großen Fest der Juden. Jesus blickte auf und sah, dass die große Menschenmenge zu ihm kam. Da sagte er zu Philippus, wo können wir Brote kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um Philippus auf die Probe zu stellen. Er selbst wusste längst, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, nicht einmal Brot für 200 Silberstücke reicht aus, dass jeder auch nur ein kleines Stück bekommt. Einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte, hier ist ein kleines Kind, es hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele Menschen? Jesus erwiderte, sorgt dafür, dass die Menschen sich niederlassen. Der Ort war dicht mit Gras bewachsen, sie ließen sich nieder. Es waren ungefähr 5000 Männer. Jesus nahm die Brote, er sprach das Dankgebet und verteilte sie an alle Leute, die dort saßen. Genauso machte er es mit den Fischen. Alle bekamen so viel sie wollten. Als sie satt waren, sagte Jesus zu seinen Jüngern, sammelt die Reste ein, damit nichts verdirbt. Das taten sie. Sie füllten 12 Körbe mit den Stücken, die nach dem Essen von den 5 Gerstenbroten übrig geblieben waren. Als die Leute sahen, was für ein Zeichen Jesus getan hatte, sagten sie, er ist wirklich der Prophet, der in diese Welt kommen soll. Jesus merkte, dass sie ihn in ihre Gewalt bringen wollten, denn sie wollten ihn zu ihrem König machen. Darum zog er sich wieder auf den Berg zurück, er ganz allein. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Halleluja.
Halleluja.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen und ich bitte Sie, wer kann dazu aufzustehen? Ich glaube an Gott, den Vater,
den Allmächtigen.
Ich danke für 441,99 €. Das ist die Kollekte, die letzte Woche zusammengekommen ist. Während des folgenden Liedes wollen wir für das Café Johannes sammeln, was ein wichtiger Mittelpunkt in der Gemeinde geworden ist und da es einfach auch wichtig ist, Spenden zu haben. Genau, und am Ausgang sammeln wir für junge Frauen in Uganda stärken, sexuelle Gewalt überwinden. In Uganda ist Gewalt gegen Frauen alltäglich. Mehr als die Hälfte aller Mädchen und Frauen sind körperlicher und sexueller Gewalt ausgesetzt. Sie bleiben aber mit ihren Leiden allein. Sexueller Missbrauch, Vergewaltigung, Zwangsheirat sind an der Tagesordnung. Meist schweigen die Betroffenen aus Angst und Scham. Die internationale Friedensdienst IRINE hat mit seiner ugandischen Partnerorganisation ein Netzwerk lokaler Prävention und Unterstützungskomitees aufgebaut. In diesem Zusammenhang haben sie auch eine Beratungsstelle eröffnet. Für diese zwei Zwecke wollen wir sammeln. Jetzt singen wir das nächste Lied.
Thank you.
Lieber Vater, schenk uns ein Herz für dein Wort und dein Wort für unser Herz. Amen. Ja, Refocus. Der Dennis hat das schon gesagt. Ein graues Shirt mit orangen Zeichen vorne drauf. Ganz klein, Refocus. Und auf der Rückseite noch viel, viel kleiner, entdecke, was im Leben zählt. Was im Leben zählt, wo können wir als Gemeinde das besser hören und lesen, als das in der Bibel vorkommt? Wir haben gerade schon in der Schriftlesung gehört, 5 Brote und 2 Fische, die reichen aus, um 5000 Menschen satt zu machen und sogar noch genügend Vorrat für die nächsten Tage zu haben. Und dann wird weiter erzählt von Johannes, dass die Menschen damals nach diesem Essen am nächsten Morgen nach Jesus gesucht haben. Und das ist ja auch verständlich. Schließlich hat er ihnen etwas gegeben, was sie zum Überleben dringend gebraucht haben. Brot, Lebensmittel und die Gewissheit, dass da einer ist, der mehr kann als Brot essen, der kann nämlich Brot schaffen und darum, so sagt Walter Lüthi, ist er unser Mann. Darum sind diese Menschen ihm damals auch nachgereist bis nach Kapernaum. Darum suchen sie seine Nähe, darum suchen sie das Gespräch mit ihm. Und Jesus nimmt sich, wie am Tag vorher, wie die Wochen vorher, erneut Zeit. Er setzt sich mit den Menschen zusammen, hört ihnen zu, fragt danach, was sie bewegt in ihrem Leben. Und zusätzlich gibt er ihnen Antwort auf die Fragen, auf ihre drängenden Lebensfragen. Nicht nur, indem er sie mit echtem Brot sättigt, sondern vor allem, weil er sie zum Glauben auffordert. Zum Glauben an den einen Gott, den Gott Zebaoth. Den, der es ist, der Hunger, der Lebenshunger stillen kann. Und genau da setzt auch der Predigtext heute ein, bei diesem Lebenshunger stillen. Johannes 6, die Verse eigentlich 30 bis 35, aber ich lese 28 bis 35. Und wer mitlesen möchte, ist in der Roten Bibel auf Seite 118 im Neuen Testament. Das Brot des Lebens. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Denn damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben. Es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Refocus. Entdecke, was im Leben zählt. Jesus hat Brot geschaffen. Jesus hat zum Glauben aufgerufen. Das war für die Juden damals erstmal kein Problem. Vieles von dem, was Jesus ihnen gesagt hat, das kannten sie ja schon. Wichtig war ihnen, eine genaue Anleitung zu bekommen. Eine genaue Anleitung, wie sie denn Gottes Willen in ihrem Leben umsetzen können. Wie sie seine Vorstellung von Leben mit den jüdischen Regeln in Einklang bringen können. Denn jüdisches Leben war von klaren Regeln und Vorschriften geprägt. auch im Religiösen. So gibt es in der Tora eine ganze Reihe von Vorschriften, Geboten und Verboten. Genannt wird das Misswort und davon gibt es wohl 623 Stück. 10 davon sind nun ziemlich bekannt als die 10 Gebote. Dann haben wir 365 Verbote und bleiben noch 248 Gebote übrig. Und diese Regelungen betrafen alles menschliche Leben. Von der Liebe zu Gott, der Heiligung des Sabbats, über Speisevorschriften bis hin zum Umgang miteinander. Alles ist dabei gewesen. Und genau solche Vorschriften, die erhofften sich die Menschen damals auch von Jesus. Sie wollten einen Handlungsplan für ihr Leben haben, wollten klar erkennen, wer ein guter Mensch, wer ein schlechter Mensch ist oder wer dazwischen steht und durch bestimmte gute Werke aufsteigen oder durch schlechte Werke eben abrutschen kann. Denn das war für die Juden damals klar. Nur wer ein guter Mensch ist, sich also an alle Regeln hält, der ist von Gott angesehen. Kommt uns das vielleicht bekannt vor hier in Heckinghausen? Wenn ich in Heckinghausen vorm Aldi stünde und die Menschen, die da rein und rausgehen, fragte, sag mal, was macht in deinen Augen ein Christ aus? Als Antwort käme doch aller Voraussicht nach, ein Christ ist ein guter Mensch, ist einer, der sich um Flüchtlinge im Moment hier kümmert, um sozial Benachteiligte kümmert, der nicht lügt, nicht betrügt, nicht stiehlt, nicht tötet und der vielleicht zumindest an Weihnachten in den Gottesdienst geht. Und ich muss ja sagen, das hätte ja auch tatsächlich was. Wäre doch praktisch, wenn ich so als Christ eine Liste hätte, die ich abhaken könnte. Also 3-mal am Tag gebetet, ja, okay. Heute nicht geflucht, habe ich doch dieses Wort mit Sch benutzt. Ein gutes Werk getan, ja. Omi Getränke geholt. Ich habe in der Bibel gelesen. Reicht die Losung aus? Also diese genannten Sachen, reicht das, wenn ich die so Stück für Stück abhake? Bin ich dann Christ? Seid ihr dann Christ? Oder gehört da vielleicht doch mehr zu? Refokus. Entdecke, was im Leben zählt. Die Menschen damals müssen sich doch Ähnliches gefragt haben. Sonst kämen sie gar nicht dazu, an Jesus zu richten. Was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Sag uns das doch, Jesus. Und wie Jesus so ist, er sagt es ihnen. Allerdings nicht ganz so, wie sie es sich erhofft haben. Er bietet ihnen keine Regeln an, sondern einen Satz. Glaubt an den, den er gesandt hat. Oder wie wir heute sagen würden, glaubt einfach an Jesus. Und das ist für die damalige Zeit nicht einfach zu verstehen gewesen. Nicht durch Werke sollte nämlich Gottes Wille erfüllt werden, sondern durch Glaube. Oder anders ausgedrückt, das einzige Werk, das uns Menschen in Beziehung zu Gott bringt, ist Glaube. Kein anderes Werk, keine andere Tat von mir als Menschen vermag mich sonst zu Gott zu bringen. Sola fide, allein durch Glauben. Glaube als Geschenk Gottes, das ich als Mensch nur noch auspacken muss. Aber genau da beginnt doch oftmals das Problem. Und ich glaube, damals haben die das auch als Problem gesehen. Die Menschen fragen nämlich nicht nach dem Inhalt des Geschenkes, nach dem, was Gott ausmacht. Sie fragen nach der Gestaltung ihrer Gottesdienstbeziehung. Nein, sie fragen nicht nach der Gestaltung ihrer Gottesbeziehung, sondern sie fragen, wie uns der Text sagt, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen. Lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Und wo bleibt dieser Beweis? Da haben sie doch eigentlich gerade das Wunder von der Brot- und Fischvermehrung erlebt, waren selber Bestandteil davon, haben das mit eigenen Sinnen geschmeckt und sogar nachher mit nach Hause geschleppt. Da verlangen sie schon nach einem neuen Wunder von Jesus, nach einem neuen Gottesbeweis. Denn in der Erinnerung der Juden ist ganz fest eingeprägt, dass das Mannaspenden in der Wüste für sie wichtig ist. Und, wie die Rabbinen ihnen immer wieder sagten, dass das Kommen des Messias wieder mit Mannaspenden zu tun haben wird. Manna und Messias gehört für die Juden zusammen. Und die Brotvermehrung deshalb, die sie gerade erlebten, zählte nicht. Schließlich war das kein Manna, sondern ganz ersichtlich aus 5 Broten und 2 Fischen irdisch gemacht worden. Brot Gottes, Manna, musste in ihrer Vorstellung wie beim ersten Mal direkt vom Himmel herabregnen. Und das kommt mir so menschlich vor. Da passiert etwas Außergewöhnliches, etwas, das ich mit meinem Verstand gar nicht so richtig nachvollziehen, begreifen kann. Und doch, es reicht mir nicht. Ich brauche noch mehr Wunder. Ich brauche noch mehr Beweise, noch mehr Erklärungen. Der Mensch scheint einfach nicht annehmen zu können, stehen lassen, hinnehmen. Der Mensch braucht immer mehr Beweise. Immer mehr Wissen wird eingefordert, genau dann, vor allem, wenn es um Gott geht. Ich würde ja an Gott glauben, wenn, sagt Gideon und sein Vlies. Und Gideon sprach zu Gott, so steht in Richter: Willst du Israel durch meine Hand erretten, wie du zugesagt hast, so will ich abgeschorene Wolle auf die Tenne legen. Wird der Tau allein auf der Wolle sein und der ganze Boden umher trocken, so will ich daran erkennen, dass du Israel erretten wirst durch meine Hand, wie du zugesagt hast. Und so geschah es. Und als er am anderen Morgen früh aufstand, drückte er die Wolle aus, presste Tau aus der Wolle, eine Schale voll Wasser. Und wie geht's weiter? Und Gideon sprach zu Gott: Dein Zorn entbrenne nicht. Wenn ich noch einmal rede, ich will's doch noch einmal probieren mit der Wolle, ja? Es sei alles auf der Wolle trocken und Tau auf dem ganzen Boden. Und Gott machte es so in derselben Nacht. Ein einmaliger Beweis reicht dem Gideon und ich glaube auch uns oftmals nicht aus. Die nasse Wolle, das Sehen, das Fühlen reicht ihm nicht aus. Gott muss sich erneut beweisen. Ich würde ja an Gott glauben, wenn. Auf Freizeiten, weiß ich, haben wir diese Aussage früher oft von den Teilnehmenden gehört. Und ich vermute, in gleicher, ähnlicher Weise werdet ihr das dieses Jahr in Schweden von den Teilnehmenden genauso zu hören bekommen, zu Fragen bekommen. Und nicht nur ihr auf der Freizeit, sondern wir anderen auch hier in Heckinghausen, in den Beziehungen, in denen wir leben. Ich würde ja an Gott glauben, wenn. Das ist auch eine Frage, die für uns als Menschen lebenswichtig, überlebenswichtig ist, genauso wie eben Brot dazugehört. Aber wie das so ist mit den christlichen Fragen, auch diese ist nicht einfach zu beantworten. Wenn ein Mensch nämlich nicht bereit ist, mit Glauben in Vorleistung zu gehen, dann wird er vermutlich auch Gottes Beweise gar nicht erkennen können. Er wird keine Wunder sehen oder wird die Dinge mit Gott in Verbindung bringen. Eine Freundin von mir erzählte letztens von ihrem Urlaub im Oberallgäu. Da ist sie mit einer Rollstuhlfahrerin hingefahren. Und naturgemäß könnt ihr euch vorstellen, im Oberallgäu ist es für Rollifahrer nicht einfach, Bergbahnen zu benutzen, unebene Wege entlang zu gehen, am Ufer entlang zu spazieren. Passt mit dem Rolli nicht ganz so gut. Aber die ist trotzdem auf dem Nebelhorn angekommen, weil da Menschen waren, die ihr angeboten haben, dürfen wir sie da hochtragen. Sie ist trotzdem ihr rolligen Platten bekommen hat auf den unebenen Wegen, weitergekommen, weil da jemand war, Mensch, ich fahre dich zum nächsten Fahrradladen. Interessanterweise stellte sich immer so im Nachhinein raus, die ganzen Leute, die Hilfe angeboten haben, waren Christen. Und sie selber, die Rollifahrerin, hatte mit Glauben nicht viel am Hut. Meine Freundin etwas mehr, und die hat ihr dann gesagt, sag mal, könntest du dir vorstellen, warum gerade Christen dir helfen? Und da ist sie ins Nachdenken gekommen. Und die haben die ganze Woche über das Alte Testament durchgenommen, so ungefähr. Sind das durchgegangen, und die Agnes hat halt nachher erzählt, dass sie jetzt im normalen Alltag bis zum Neuen Testament endlich durchdringt. Ganz spannend. Da hat die Rollifahrerin etwas erlebt, aber das gar nicht in Zusammenhang mit Gott gebracht, so lange, bis sie mal darauf aufmerksam gemacht worden ist. Und das Gleiche passiert doch auch, als ich meine schwere Krankheit gehabt habe. Gut einen Monat später konnte der Arzt davon nichts mehr finden. Liegt das an einer falschen Diagnose? Liegt es am Glauben? Oder ist es schlicht so passiert? Und wenn ich damals mit meinen Eltern mich vor einem schweren Gewitter untergestellt habe in einer Schutzhütte, wir uns entschieden haben, na gut, werden wir halt lachs, anstatt hier noch eine Stunde zu stehen, und zurückgelaufen sind und dann festgestellt haben am nächsten Tag, das Schutzhäuschen gibt es nicht mehr, da liegen 3 oder 5 Tannen drauf. Ist das Glück, Fügung, Bewahrung? Für mich persönlich, gebe ich zu, ist klar, wie die Antworten darauf lauten. Und ich denke, für die meisten hier im Raum, wenn nicht sogar für alle, ist die Antwort auch klar. Aber für die Menschen um uns herum, die Jugendlichen, die ihr auf der Sommerfreizeit unter euch habt, die Menschen, die ihr in Heckinghausen gerade auf der Straße rumlaufen, die auf dem Spielplatz sitzen. Lasst uns alle dafür beten, dass diese Menschen die Erfahrung machen, dass Gott in ihr Leben hineinkommen möchte. Und lasst uns die richtigen Worte finden, dass das auch möglich ist, dass nämlich Gott und Glaube in das Leben aller Menschen hineinkommt. Entdecke, was zum Leben zählt. Refocus. Deshalb auch zurück zu Jesus und den Menschen damals, weil die Geschichte ist noch nicht ganz zu Ende. Jesus zeigt in Kapernaum kein Zeichen, keinen Gottesbeweis. Aber er antwortet: Das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Und in dieser Antwort wird klar, dass es einen Unterschied zwischen dem Brot in der Wüste und dem wahren Brot vom Himmel gibt. Beim Auszug aus Ägypten war es das dringend benötigte Brot, das körperlich sättigte. Das wahre Brot dagegen, das aus dem Himmel, schenkt weitaus mehr. Es schenkt Leben. Es stillt den Hunger nach einem erfüllten Leben, das doch jeder Mensch leben möchte. Und sofort wollen deshalb auch die Menschen, damals und heute, von diesem Brot essen. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Und er gibt ihnen von dem Brot, gibt ihnen sich selbst. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Oder wie es in der Bibel in einfacher Sprache heißt, das Brot für den Bauch muss man essen. Jeden Tag hat man neuen Hunger. Jeden Tag muss man wieder neues Brot essen. Gott im Himmel gibt euch ein anderes Brot. Das andere Brot könnt ihr nicht mit den Augen sehen und nicht mit den Händen anfassen. Das Brot von Gott schenkt euch das richtige Leben. Das Brot von Gott macht das Herz satt. Und die Leute waren begeistert. Die Leute sagten, gib uns dieses Brot, das wollen wir immer haben. Jesus sagte, ich bin selber dieses Brot. Ihr könnt mich hören und sehen und spüren. Ich bin das Brot für das richtige Leben. Brot für das richtige Leben. Leben, in dem nicht nur die Grundbedürfnisse Essen und Trinken befriedigt werden, sondern ein Leben, das sich stattdessen um den ganzen Menschen kümmert. Das ist es, was Jesus uns anbietet, uns verspricht, uns zuspricht. Neben unseren Grundbedürfnissen an Nahrung werden nämlich durch ihn auch unsere Bedürfnisse an Nähe und Zuwendung gestillt. Auch unsere geistigen Belange, also unsere Fragen nach dem Warum, Wieso, Weshalb oder das, was landläufig als Sinn des Lebens benannt wird. Und je mehr wir mit Jesus erleben, desto mehr verstehen wir doch, was richtiges Leben ist. Vielleicht hört sich das etwas abstrakt oder abgehoben an. Aber jeder, der mit Jesus lebt, der sein Brot gegessen hat, weiß doch, was es bedeutet und wie es sich anfühlt. Mit allen Höhen und Tiefen, mit aller Freude, aber auch mit allem Leid. Das zu vermitteln, das weiterzugeben, ist unsere Aufgabe als Christen. Mache zu Jüngern alle Völker. Egal, ob in Heckinghausen oder in Schweden auf der Sommerfreizeit. Ich wünsche euch Freizeitmitarbeiten, alles Gute, die richtige Ansprache und den richtigen Zeitpunkt. Einfach alles, was es braucht, dass ihr den Jugendlichen Glauben weitergeben könnt oder vertiefen könnt. Und uns hier in Heckinghausen oder in unseren Urlaubsorten, da wünsche ich uns die Zeit und den Mut, regelmäßig mit Gott zu reden. Mit Gott zu reden und ihm die Teilnehmen und auch die Mitarbeiten der Sommerfreizeit ans Herz zu legen. Dass sie offen und bereit werden, sich auf Gott einzulassen. Ich weiß selber, wie gut es tut, wenn Menschen in Heckinghausen für die Menschen auf den Freizeiten beten. Damit nämlich das geschieht, was William Barclay so schön ausgedrückt hat. Wer Jesus kennt, ihn anerkennt und annimmt, der erfährt, dass all sein ungestilltes Verlangen, alle unstillbaren Wünsche des Herzens vergangen sind. Wenn wir Christus kennenlernen, dann erfahren wir, dass es mit dem Hunger und Durst des Menschseins ein Ende hat. Die ruhelose Seele findet Ruhe, der Hunger des Herzens wird gestillt. Entdecken wir, was im Leben zählt. Refocus. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
Thank you.
Meistens im Gottesdienst erzählen wir immer ein bisschen, was wir so auf Freizeit machen und was wir dieses Jahr vorhaben. Aber dieses Jahr wollen wir es ein bisschen anders machen. Geredet haben wir vielleicht heute oder zugehört haben wir heute schon viel. Deswegen werden wir heute noch ein bisschen ein Video sehen, um ein bisschen zu gucken, wie es so ist auf Freizeit. Und danach bitte ich die Mitarbeiter und Eckart nach vorne.
Das habt ihr schon gehört. Ja, jetzt habt ihr gedacht, ihr dreht extra ein Video und kommt um meine Fragen herum. Ne? Das ist natürlich nicht so. Also das ist das Freizeitteam 2017. 14 Tage Schweden, 12. bis 27. August. Um wie viel Uhr kann man winken kommen? 20.30 Uhr ist Abfahrt, also ein bisschen früher kommen. Ne? 20 Uhr 1945 unten am PGH Café Johannes winken kommen. Ich habe eine ganz schwierige Frage extra mitgebracht. Ne? Jetzt wissen wir ja alles über 2016. Was nennt mir mal eine Sache, die 2017 besser wird als 2016?
Also wir haben lange vorbereitet, haben wirklich kreativ zusammengesessen, Dennis und ich, und wir haben ein geniales Spieleprogramm für einen Abend entwickelt, aber wir müssen das leider noch geheim halten, aber das wird so gut, das ist so innovativ und so anders, das gab es noch auf keiner Freizeit bis jetzt.
Das werden Sie hinterher verkaufen in der ganzen Welt. Dann haben wir schon eine ganze Menge über eure T-Shirts und über euer Motto von Bernd gehört. Vielleicht noch ein Satz von euch dazu.
Wir haben lange überlegt und gerade das Thema zu finden ist immer richtig herausfordernd, weil wir morgens um 10 anfangen und um 12:45 aufhören mit dem inhaltlichen Programm. Also es geht richtig zur Sache. Deshalb muss das Thema richtig gut sein. Und das Thema Refocus bezieht sich bei uns auf das Matthäusevangelium. Und wir wollen gucken, wie der Gott, der mit Abraham anfängt, die Geschichte zu schreiben, das fortführt bis dahin, dass er sagt, und geht hin und mache zu Jüngern alle Menschen weltweit. Und in diese Spannung sind wir mit einbezogen und Matthäusevangelium herausfordernd, Zuspruch und Anspruch, und das wollen wir den Teilnehmern zumuten in 12 Andachten, und ich bin gespannt, wie sie sich darauf einlassen werden.
Ja, vielen Dank, wir sind gespannt auf das nächste Video. Damit ich kann hier das Mikrofon nicht bewegen, deshalb müsst ihr euch mal in die Richtung bewegen. Das ist leichter und ihr seid flexibler als ein Mikrofon. Als CVM und Gemeinde wollen wir euch mit unserem Gebet und mit Gottes Segen, mit unserem Gebet begleiten und euch für die Freizeit segnen. Ich habe euch einen Bibelvers ausgesucht und diesmal habe ich nichts mit Reise ausgesucht oder weit weg oder so, sondern ich habe gedacht, das zweite Besondere einer Freizeit ist, dass man Tag und Nacht zusammen ist. 14 Tage, 24 Stunden, Tag und Nacht, Alltag und Gemeinschaft zu leben. Und Gott wird immer bei euch sein. Im Psalm 74 heißt es, dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Ich wünsche euch persönlich, dass nicht jede Nacht zum Tage wird. Und wir segnen euch mit der Verheißung, dass Gott jederzeit euer Begleiter und Leiter ist. Dein ist der Tag, dein auch die Nacht. Du hast Gestirn und Sonne die Bahn gegeben. Ich bete. Himmlischer Vater, wir bitten dich um deinen Segen für die Sommerfreizeit. Schenke du eine gute Gemeinschaft und ein gutes Miteinander. Lass du die Jugendlichen Freude bei den Programmen erleben und lass sie spüren, dass du sie bedingungslos liebst. Sei du mit deinem guten Heiligen Geist da und lass die Jugendlichen Schritte im Glauben machen. Segne du Bibelarbeiten und Predigten, Kleingruppen und Gespräche. Schenke den Mitarbeitenden die nötige Kraft, offene Augen, gute Worte. Segne du die letzten Vorbereitungen und bewahre die Freizeit auf ihren Fahrten und vor Ort. Amen. Herzlichen Dank an euch jetzt schon mal. Toll, dass ihr das macht. Viel Spaß.
Ich lade Sie ein für nächste Woche Sonntag um 10:30 zum Abendmahl-Gottesdienst mit Pastorin Hildegard von Bauer. Ich bitte Sie nun zur Fürbitte aufzustehen.
Vater, hab Dank, dass wir zu dir kommen dürfen und wir uns nicht vor dir verstellen müssen. Du gibst uns die Gewissheit, dass wir durch dich nicht bleiben, wie wir sind. Danke, dass wir mit dir reden, dir unsere Fragen, Ängste, Nöte mitteilen dürfen und wir sicher sein können, dass du uns zuhörst. Danke, lieber Vater, dass du Geduld mit uns hast, auch da, wo wir selbst bereits aufgegeben haben. Jeder Mensch ist dein Geschöpf und du hältst uns fest in deinen Armen. Die Heilige Schrift ist die Bedienungsanleitung für unser Leben auf dieser Erde. Sie hilft uns, unsere Schuld einzusehen, wieder auf den richtigen Weg zu kommen und so zu leben, wie es dir gefällt. Sei du der Mittelpunkt in unserem Leben. Du hast deinen Sohn für uns sterben und auferstehen lassen und damit hat Jesus den Weg zu dir freigemacht. Jesus spricht, ich bin das Brot des Lebens. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Vater, es gibt unendlich viel Leid und Trauer in dieser Welt. Menschen, die durch schwere Krankheit, Krieg, Verfolgung, Terror, Flucht und andere Unglücke Hab und Gut und Mitmenschen verloren haben und dadurch schwere Prüfungen und Anfechtungen durchstehen mussten. Bitte stehe ihnen bei, sei du ihnen Hoffnung und Rettung und schenke ihnen wieder Vertrauen. Besonders denken wir an die über 23 Millionen Menschen in Ostafrika, die zurzeit vom Hungertod bedroht sind. Helf du ihnen und zeige einen Weg, wie wir ihnen helfen können, auch über politische und wirtschaftliche Lösungen. Wir bitten dich, begleite und behüte und bewahre die Mitarbeiter und Teilnehmer der Freizeit in Schweden und segne das Beisammensein. Herr, sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie uns leiten im Alltag und im Umgang mit anderen Menschen. Für uns alle bitten wir dich, geleite uns mit deiner unendlichen Güte und Barmherzigkeit durch die kommende Woche und sende uns deinen Geist, damit er in uns wirke. Miteinander und füreinander beten wir, so wie du es uns gesagt hast. Unser Vater im Himmel, dein Name, dein Name.
Der Herr segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.